Willkommen zum Umsetzer-Podcast mit deinem Host Bastian Schmidt, der Nummer 1 Podcast für Unternehmer, die sich nicht länger selbst aufhalten. Erfolg ist für dich kein Zufall, doch dein volles Potenzial noch ungenutzt. Die unsichtbare Bremse, deine Desktypen. Du spielst das Spiel, aber noch nicht auf deinem Level. Bastian Schmidt hat hunderte Unternehmer transformiert, Millionen Businesses mit aufgebaut und eine Methode entwickelt, die aus gestressten High-Performern unaufhaltsame Umsetzer macht. Hier gibt es keine Ausreden, keine halben Sachen, nur Umsetzung. Du willst dein Business auf der Überholspur und dein Leben in voller Zufriedenheit? Dann hör genau zu. Dein nächstes Level beginnt jetzt.
So, herzlich willkommen zum Umsetzer-Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar dem lieben Sebastian Auer, ja, der die Welt in LinkedIn mit Klarheit aufräumt, mit Werten. Verkaufen mit Werten seine Company, bereit für radikale Ehrlichkeit?
I think so.
Sebastian, schön, dass du hier bist. Dein Unternehmen heißt ja Verkaufen mit Werten. Was bedeutet das für dich konkret, mit Werten zu verkaufen?
Das ist eine gute Frage. Also ich fange mal damit an, wie kam es dazu? Ich habe ja damals schon, bevor ich Verkaufen mit Werten gegründet habe, im Vertrieb gearbeitet. Habe damals mit zwei ehemaligen Geschäftspartnern die erste Beratungsfirma aufgebaut. Und hatte da im Vertrieb auch einen Partner, mit dem ich einfach gemerkt habe, es matcht nicht so wirklich. Und ich habe mich halt gefragt, okay, woran liegt es? Und ich habe einfach gemerkt, so die grundlegende Haltung, die Werte, die Strategien, die passen 0,0 zu mir. Also ich verstehe das Endgoal, was erreicht werden soll, aber ich bin der Meinung, dass ich zu diesem Endgoal komme auf eine andere Art und Weise, die mir aber zusagt und die ich auch nachhaltig umsetzen kann. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass es halt bei vielen Kunden so war. Ja, dass wenn die einfach ein stumpfes Skript hinbekommen, das sie einfach auf Zwang umsetzen müssen, ja, dass halt bei vielen Rebellion aufkommt und sie halt sagen, ja, aber das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meiner Zielgruppe, das passt nicht zu meinem Angebot. Und ich bin halt der Meinung, es braucht einen guten Mix zwischen Führung und System und auf der anderen Seite aber auch die Anpassung an deine Zielgruppe, dein Angebot und auch deine Persönlichkeit / deinen Werten. Und das war dann letztendlich die Idee 2021, als ich gestartet bin. Ich habe mir das erst auf so ein Post-it, ich habe sogar so ein Ding hier, ja, wirklich so ein gelben Post-it habe ich mir das aufgeschrieben, Verkauf mit Werten. Das lag dann erstmal so am Schreibtisch. Und zwei Wochen später oder so habe ich mal den Schreibtisch wieder aufgeräumt und dann habe ich diesen Post-it gesehen und dachte mir, irgendwie ist das immer noch geil. Dann habe ich das einfach oben in den LinkedIn-Slogan reingeschrieben und habe dann sehr schnell von Kunden und auch von Followern Feedback bekommen, so, hey, was heißt das genau? Ist irgendwie spannend, cool, erklär mal. Und dann habe ich es einfach nie wieder weggenommen und ein paar Jährchen später ist dann auch die Verkauf mit Werten GmbH draus geworden und mittlerweile wird auch die gesamte Brand auf dieser Grundlage aufgebaut. Ja.
Finde ich super spannend. Ich finde, Werte sind ein Thema, mit dem sich leider zu wenige beschäftigen, zumindest sagen wir mal jüngere Leute, so die Älteren, wenn du mit denen sprichst, ich unterhalte mich auch super gerne mit älteren Leuten oder also auch unabhängig vom Unternehmerkontext, da merkst du immer, okay, die Leute haben klare Werte, die haben da Klarheit drüber. Und wenn wir da vielleicht mal kurz reingehen, Werte sind ja so das Fundament für unser Leben. Ja, also wie du wirklich leben möchtest, wie wertvoll du dein Leben gestalten möchtest, wenn man es so möchte. Wie ein innerer Kompass oder was ich immer sage, wie so ein Leuchtturm. Sie geben dir Richtung, Klarheit, Halt und das in jeder Lebenslage, in jeder Entscheidung. Und mich würde jetzt interessieren, Verkaufen mit Werten. Ja, also du hast gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, nicht alles ist ein Skript. Ich persönlich verwende auch kein Skript. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Klar, man hat einen Leitfaden, aber irgendwann bist du routiniert genug und weißt, was und wie. Bei mir geht es ja auch viel um die eigene Persönlichkeit und da gehört natürlich ein Skillset dazu. Aber bevor wir jetzt in die Richtung abdriften, was heißt das konkret, Verkaufen mit Werten? Wie wird es umgesetzt?
Also ich differenziere tatsächlich zwischen, also ich merke so zum Beispiel unter unseren Kunden haben wir einerseits sehr viele, wenn man jetzt mal, du hast vorhin schon 16 Personalities kurz angesprochen, bevor wir überhaupt gestartet haben oder Persönlichkeitstypen. Und wenn wir mal in diesem Modell bleiben, haben wir viele Kunden, die sind so Aktivisten, Protagonisten, Kommandeure, also sehr wenn man es jetzt in diesem Disk-Modell nochmal abbilden würde, eher so grün, gelb, ja, also haben eher Probleme mit Strukturen, Systemen, Prozessen, sind aber sehr empathisch in der Regel, sind sehr energetisch.
Man muss aber sagen, sorry, wenn ich gerade unterbreche, die Grünen, die sind sehr gut, was Systeme angeht und Routinen.
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass vor allem, also wenn man jetzt die Aktivisten und Protagonisten sich anschaut, dass die halt so ein Mix sind, häufig aus grün und gelben Faktoren.
Ja, klar.
Und vor allem das Gelbe sich sehr schwer tut damit.
Ja, ja.
Und die Grünen und die Blauen haben logischerweise ihre ganz natürlichen Stärken in dem Bereich. Mhm. Aber worauf ich raus will, ist, die haben halt so dieses ganz natürliche Feuer. Die sind auch meistens im Marketing, in der Akquise und im Sales von Natur aus sehr intuitiv, sehr gut, aber haben eben Probleme, das irgendwo zu systematisieren. Und der andere Typ Mensch ist eher so das Gegenteil. Die sind von Haus aus sehr strukturiert, systematisiert. Die arbeiten sehr gerne mit Prozessen, aber denen fehlt eher so dieses Intuitive.
Mhm.
Und es gibt recht wenige, die jetzt zum Beispiel auch zu uns kommen, die beides haben. Also die diese Strukturteile haben und aber auch dieses Intuitive. Wann spüre ich einfach im Moment, wann ich was sagen muss? So das richtige Timing zu finden, auch mal losgelöst vom Skript.
Ja.
Und was wir im Endeffekt mit unseren Kunden aufbauen, und ich bin auch überzeugt, dass das für die meisten so der optimale Rahmen ist, ist, dass wir an sich das Verkauf mit Werten System haben. Das beruht auch auf Leitfäden, auf Skripten, auf einem verkaufspsychologischen Aufbau, aber lässt an den entscheidenden Stellen ein bisschen Spielraum. Ja, und lässt ein bisschen Spielraum, okay, wie drücke ich das aus? Zu welchem Zeitpunkt sage ich das, in welcher Intensität? Welche Rückfragen können kommen und welche Antworten kann ich liefern, je nachdem, mit wem ich zum Beispiel gerade spreche? Und das macht dann für viele Kunden auch so diesen optimalen Mix zwischen, ich habe einen klaren Rahmen und ich weiß auch, okay, wie ist so die Struktur in meinem Verkaufsprozess oder auch in meinem Marketing schon vorgelagert. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht Wort für Wort in jedem Call exakt immer genau das Gleiche sagen, sondern ich kann mich schon situativ natürlich sehr bedarfsgerecht auch ausrichten und ausdrücken. Und das schulen wir auch. Also wir trainieren auch unsere Kunden dabei, im Endeffekt diese Intuition, die ja jeder Mensch ja irgendwo mal hatte und auch irgendwo noch hat, aber teilweise durch viele Erfahrungen auch ein paar Schichten über der Intuition aufgebaut wurden, dass man gar nicht mehr so wirklich diesen Zugriff hat, dass man da wieder diesen Zugriff zurückgewinnt und sich auch mehr selbst traut, dadurch auch in so eine Selbstbefähigung kommt und auch nicht dauerhaft dann vielleicht von Coaches und Co. so abhängig ist, wo man sagt, boah, wenn ich den jetzt mal 6 Monate nicht mehr buche, dann bin ich wieder komplett lost. Und dass man auch diese Selbstsicherheit in sich irgendwo kreiert und dann halt einen Coach, Berater oder Dienstleister noch als Add-on im Endeffekt sich mit dazu holen kann, wenn man will.
Mhm. Finde ich spannend. Du hast gerade sehr viele Themen in meinem Kopf aufgemacht, auf die ich mal kurz eingehen will. Was ich sehr cool finde, was wir auf jeden Fall auch gemeinsam haben, ist, die Leute halt wirklich zu befähigen, so wie ich das jetzt gerade wahrnehme. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, mach das so und so und nicht zu sagen, warum, wieso, weshalb und so geht's auch, sondern halt wirklich den Leuten, es gibt ja dieses Beispiel, ich bin wirklich schlecht in Sprichwörtern, ja, aber es gibt ja dieses Beispiel, du zeig den Leuten nicht, wie sie angeln. Nee, die meisten Leute geben den Fisch, aber du musst ihnen das Angeln beibringen, so mäßig.
Mhm.
Kennst du dieses Sprichwort?
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst.
Also gib ihnen nicht einfach nur das, wie sie es umsetzen sollen, sondern erklär auch, warum und wie, damit sie es selber halt verstehen, warum sie das tun. Und das ganze Thema Skript und System, das scheint mir auch sehr umfangreich zu sein bei dir, was ich sehr gut finde, weil es halt mehr in die Details geht. Und ich finde sehr, sehr spannend, dass man den Leuten das beibringt, ganz einfach, weil sie, du hast es gerade eben selbst gesagt, befähigt werden. Und wenn wir mal so anschauen, Skripte haben ja vor allem dann am Anfang eine sehr hohe Relevanz, wenn man vielleicht noch nicht, wenn du jetzt einen neuen Vertriebsmitarbeiter hast und er kennt sich vielleicht noch nicht so aus, wie funktionieren Menschen? Ja, Menschenverständnis überhaupt zu haben, dass man wirklich auch mit Menschen spricht, ja, es ist eben nicht nur das Skript, sondern es ist wirklich diese Feinfühligkeit herauszuhören, wie kann ich meinem Gegenüber helfen? Und da, denke ich, spielt es halt einfach eine riesengroße Rolle, dass man die einzelnen ja, Details auch beachtet. Und ich denke mal, das teachst du auch, oder?
Ja, du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also einerseits haben wir einen extrem hohen Praxisfokus. Also bei uns, wenn jemand Kunde wird, jetzt auch egal in welchem Programm oder auf welchem Level, stehen jedem Kunden mindestens 3 Praxis-Sales-Schulungen zu. Das ist einfach in jedem Paket, egal was man jetzt bucht, enthalten. Und man kann dann entweder sagen, hey, ich will dreimal Einwandbehandlung üben oder dreimal Closing oder dreimal ein Quali-Call oder halt einmal ein Quali-Call, einmal ein Closing-Call, einmal eine Einwandbehandlung, um so die wichtigsten Faktoren in diesem Verkaufsprozess, den wir in der Regel dann auch unseren Kunden beibringen, mal wirklich auch in der Praxis umzusetzen. Weil das so Skript und so weiter ist das eine, Theorieverständnis, aber das wirklich in der Praxis umgesetzt zu bekommen mit der passenden Rhetorik, Tonalität, Gestik, Mimik, Körpersprache, ja, so eine gewisse natürliche Autorität auszustrahlen, wie man sowas auch in einem Videocall macht. Ja, viele, die zu uns kommen, sind so die klassischen Offline-Berater, die sind dann schon 55, die sind halt noch zu den Unternehmen hingefahren und haben in der Mittagspause, haben es dann die Verträge auf den Tisch gelegt, so, ja. Mhm. Die lernen jetzt auch, das halt digital zu machen über Teams, Google Meet oder Zoom halt oder irgendwas in einer Videoplattform. Also das ist ein wichtiger Teil. Und der zweite wichtige Teil ist aber auch, dass wir von Beginn an mit unseren Kunden klären, was ist die langfristige Zielsetzung. Ist die langfristige Zielsetzung, ich will solo selbstständig bleiben, vielleicht mir ein, zwei Assistenten reinholen und irgendwo 20, 30k machen im Monat, sehr profitabel, aber ich will jetzt kein wirkliches Unternehmen aufbauen. Mhm. Oder ist die Zielsetzung, ich will wirklich festangestellte Mitarbeiter, ich will einen Vertrieb aufbauen und so weiter, weil die Ersten, die müssen nicht alles durchsystematisiert haben und so weiter, weil die werden ihr Leben lang immer wieder Sales Calls führen, immer wieder Setting Calls führen, weil die ja so eine ganz leane, kleine Struktur haben und ihre Intuition nie der limitierende Faktor sein wird, sondern der ausschlaggebende Faktor, warum es bei ihnen so gut funktioniert. So, das heißt, denen sage ich gar nicht, du musst so stark nach Skript arbeiten und dich umändern. So, bleib einfach so intuitiv, wie du bist. Wenn deine Closing-Quote und alles passt, du dich gut dabei fühlst, die Umsätze stimmen, wunderbar.
Ja.
Wenn aber dein Ziel ist, ich will einen Vertrieb aufbauen, ich will Vertriebsmitarbeiter, ich will wachsen, ich will sechsstellige Monatsumsätze machen, whatever, dann ist es meines Erachtens notwendig, systematischer zu denken.
100%.
Weil halt die Vertriebsmitarbeiter, die du dann einstellst, jetzt mal unabhängig davon, ob die Person schon Erfahrung hat oder im Quereinstieg bei dir loslegt, die wird nicht dieselbe Intuition, dieselbe Identität mitbringen wie du. So, das heißt, du kannst nie davon ausgehen, dass eine andere Person, ja, richtig. Das heißt, du kannst aber nie davon ausgehen, dass das intuitive System, das für dich funktioniert, replizierbar ist in irgendeiner Art und Weise. Und da schauen wir halt dann, wie können wir die Intuition bis zum gewissen Grad systematisieren, wie können wir ein Skript daraus machen, wie können wir Muster erkennen, die auch innerhalb der intuitiven Sales Calls bisher zu erkennen sind, wie können wir die in einem Skript festhalten, sodass es dann auch jemand zu 80-90% identisch umsetzen kann, der im Endeffekt nicht Gründer und Geschäftsführer ist, sondern dann zum Beispiel in Festanstellung als Vertriebsmitarbeiter startet.
Ja.
Und das ist halt eine grundlegend wichtige Unterscheidung meines Erachtens,
100%. Wie man
strategisch vorgeht. Ja.
Ich finde dieses strategische Vorgehen da an der Stelle extrem entscheidend, weil wenn wir uns die Phasen mal anschauen, ein Skript zu haben, wenn man jetzt nicht der Inhaber ist, oder lass uns mal bitte bei Inhabern bleiben, so, weil wir, der Podcast geht ja meistens auch an Inhaber, Unternehmer.
Genau, ja.
Dieses typische Denken, dass man immer ein Skript braucht, das halte ich für Nonsens. Warum? Weil man so viel Potenzial verschenkt von seiner eigenen Persönlichkeit und der eigenen Energy. So, wenn wir uns mal verkaufen auf den kleinsten Faktor reduzieren, also wenn wir verkaufen auf den kleinsten Faktor reduzieren, dann ist es kinetische Energie. Meiner Meinung nach. Warum? Mhm. Enthusiasmus, Euphorie, Emotionen, das ist das, was verkauft. Das ist nicht das, was den Abschluss macht. Ja, das ist letztendlich die Logik, ist klar. Aber die Energie, die ich rüberbringe in einem Gespräch, die kann nicht so geil sein, egal wie häufig du ein Skript übst. Auch wenn du das auswendig kannst. Es wird nicht zu 100% du sein. Und auch wenn das wichtig ist für Mitarbeiter dann, denke ich, ist es dann auch wichtig, die Mitarbeiter in diesem Prozess weiter ranzuführen, dass sie zum Beispiel so ein System wie bei dir lernen, ja, dass man merkt, okay, intuitiv würde ich das und das sagen und das dann systematisiert. Zum Beispiel, um hier auch direkt Mehrwert zu geben, mit Entscheidungsbäumen. Ja. Entscheidungsbäume haben wir bei uns im Unternehmen auch implementiert für alle Kommunikationswege, weil sie meine Expertise quasi oder meine Intuition replizierbar machen. Weil jede Superpower, jede Kraft, jeder Skill, den du hast, den ich habe, kann man replizieren. Ja. Man muss sich einfach nur fragen, was ist denn der Entscheidungsbaum? Weil wir fragen uns ja die ganze Zeit Fragen im Kopf. Man muss sich einfach nur fragen, okay, was stelle ich mir für Fragen? Und dann, welche Wege gehe ich eigentlich im Kopf? Also wirklich einfach mal zum Beispiel Miro öffnen, miro.com, glaube ich, ne, oder .de. Und dann einfach mal hinschreiben, okay, wenn ich von Punkt A nach Punkt B kommen will oder etwas teachen will, was sind die Wege, die ich gehe und welche Zweige kann ich da aufmachen? Und dann kommt man eigentlich zu einem geilen, replizierbaren System. Und wenn man diesen Schritt gemeistert hat, dann im dritten Schritt geht es für mich darum, wirklich den Mensch noch besser zu verstehen, sich selbst und seine Energie zu erhöhen, um besser in Kommunikation zu werden, die Leute da anzupacken und da abzuholen, wo sie auch gerade stehen und dann einfach daran an sich selbst weiterarbeiten. Und dann kommt das so oder so.
Ja, das mit den Entscheidungsbäumen ist im Endeffekt, also ich sage immer, manchen Leuten tut es ein bisschen weh, weil sie dadurch merken, dass sie gar nicht so grenzgenial sind, wie sie vielleicht denken. Weil es ist dann letztendlich doch wieder irgendwo auf einen Entscheidungsalgorithmus zurückzuführen, wie du intuitiv zu dem jeweiligen Ergebnis kommst oder zu der jeweiligen Antwort kommst. Und das zu verstehen, ist aber schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und so haben wir es zum Beispiel auch gemacht. Ich bin auch zu Beginn da gesessen. Ich habe jetzt einen bei mir im Team, der neben mir die Verkaufs- und Strategiegespräche führt. Und ich bin da gesessen und dachte mir so, wie soll ich diese Beratung skripten? Wie soll das gehen? Und dann bin ich halt mal gedanklich durch alles durchgegangen und habe geschrieben, wenn dann.
Ja, genau,
dann. Hab das dann wieder ein bisschen simplifiziert. Und der hat den ersten Closing Call mit mir gemacht und ich dachte mir so,
bin ich.
Hab ich fast ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass der das jetzt so gut hinkriegt.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Auch wieder,
genauso wie du sagst, ja.
Das zeigt auch wieder, dass man halt jede Superpower, jeden Skill und so weiter wirklich systematisieren kann und dass man sich auch nicht zu faul sein sollte, das wirklich zu tun, weil es doch voll geil, wenn du deine Skills von Bereichen, wo du vielleicht, sagen wir mal, gut bist, aber was vielleicht nicht deine Genius-Zone ist, dass du die delegieren kannst, abgeben kannst, damit du noch mehr Zeit in dem oder in deinem ganzen Leben damit verbringst, was du wirklich richtig geil machst.
Ja.
Weil im Endeffekt geht's halt.
Das ist vielleicht noch ein Punkt, oder da interessiert mich auch deine Perspektive. Denkst du, dass die Intuition oder im Endeffekt jetzt dieser Entscheidungsbaum wirklich so zu 100% replizierbar gemacht werden kann? Oder, das ist jetzt eher meine Meinung, im Idealfall so eine 90% Lösung, die halt aber dann im Idealfall losgelöst von dir replizierbar von anderen weitergeführt werden kann, wodurch bei dir wieder Kapazität frei wird, um an anderen Stellen einen Wert zu schaffen, der dann in Summe den Gesamtwert erhöht.
Ja, gehe ich mit. Also ich denke nicht, dass man, ich denke 100% der Anspruch, der ist sowieso total fatal. Ich kenne ihn von mir und ich habe es eben gar nicht erwähnt, im zweiten Teil des Podcasts auf jeden Fall in die Analyse der Muster gehen. Da freue ich mich ganz gespannt drauf,
von Sebastian. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber.
aber zu dem Thema, ich denke, dieser 100% Anspruch ist einfach fatal. Damit fickt man sich selbst. Und es reichen in der Regel schon diese 20%, ja. Wieder Pareto, wieder die Basics, ja. Einfach diese 20%, wenn du dich wirklich hinsetzt, weil das ist ja das Thema. Die Leute hören jetzt den Podcast und sie denken sich, boah, cool, ich brauche auch so Entscheidungsbäume, ich kann mich replizieren. Ja, aber wird's dann wirklich gemacht oder ist es wieder eine scheiß fucking To-Do, die im Backlog verstaut? So. Und
wenn sie überhaupt ins Backlog kommt.
So, und der Punkt ist, sich einfach wirklich mal hinzusetzen und das mal zu machen. Oder nimm dir ein DIN A3 Blatt und schreib es einfach mal auf. Weil es geht nicht darum, das 100% perfekt zu machen, sondern es geht ja erstmal darum, es überhaupt zu machen, um zu sehen, dass es funktioniert und dann immer wieder zu iterieren, also immer die nächste Entwicklungsstufe zu machen, weil du wirst ja, selbst wenn du einen 100% Anspruch hast und dich damit fixst, im Sinne von, ich verliere Zeit und ich verwende viel zu viel meine Aufmerksamkeit und meine mentalen Ressourcen auch auf eine Aufgabe, obwohl ich sie viel schneller hätte umsetzen können. Mach's doch erstmal einfach so, weil Sonderfälle gibt's ja immer. Ein Sonderfall ist ja nur so lange ein Sonderfall, bis es kein Sonderfall mehr ist. Also bis er einmal aufgetreten ist und ich ihn wieder einbaue in diesen Entscheidungsbaum. Und deswegen denke ich, ich gehe da vollkommen mit. Einfach erstmal umsetzen, schauen, was läuft. Und das auch für alle Aufgaben, ja. Einfach mal diesen Test zu machen. Und wenn man was macht, dann ist aber auch richtig zu machen, ne? Also jetzt nicht einfach nur einen Entscheidungsbaum mit drei Entscheidungsbäumen, also mit drei Möglichkeiten da aufmachen und sagen, oh, ich bin fertig, jetzt probieren wir das mal. Dann hast du nur noch Chaos. Also wenn, dann wirklich auch richtig zu tun.
Ja.
Jetzt mal weg von diesem Systemen, Skripten und so weiter. Lass uns mal kurz über LinkedIn reden. Ja, LinkedIn ist ja auch dein Steckenpferd. Ja. Aber ich muss sagen, Sebastian, 90% der Menschen langweilen mich auf TikTok, auf LinkedIn zu Tode. Ja, also wirklich. Was sagst du denn? Gib mir mal 3 Fehler, die Unternehmer machen auf LinkedIn. Und sag am besten auch, wie es besser geht.
Fehler Nummer 1 ist, LinkedIn stumpf als Unternehmerplattform zu sehen und auch so zu nutzen. Im Sinne von, ich muss jetzt hier so hyperprofessionell sein, ich muss jetzt hier nur, ich darf eigentlich nur meine Doktorarbeit posten, so in dem Sinne. Mhm. Und ich darf mich hier wirklich nur aufs Berufliche, oder ich muss mich hier nur aufs Berufliche beschränken und Privates, so Instagram-Content hat hier keinen Platz. So, ich sage immer, du musst und sollst jetzt nicht deine kleine Tochter in die Kamera halten, du musst auch nicht dein Frühstück posten, das ist alles nicht zweckdienlich. Aber auch auf LinkedIn ist es wichtig, wirklich Persönlichkeit zu zeigen, Einblicke zu geben und das zu verbinden mit deiner unternehmerischen Tätigkeit. Also im Endeffekt Personal Branding irgendwo zu betreiben, dich als Person schon auch in den Vordergrund zu stellen, vorausgesetzt, es macht auch Sinn. Ja, wenn du jetzt vielleicht irgendeine E-Com-Brand hast, dann muss es nicht zwingend der Fall sein, aber wenn du jetzt Agenturdienstleister bist, Coach, Trainer, Berater, Freiberufler oder whatever, wo du dich auch gewisserweise als Person verkaufst oder deinen Namen verkaufst, ist es einfach essentiell, dass man dich auch außerhalb deiner Expertise mal ein bisschen greifen kann und kennenlernen kann. Mhm. Das ist so Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2.
Ich will da kurz was zu sagen, dann kannst du den Fehler 2 gleich sagen. Ja. und zwar, du hast es gerade sehr gut gesagt, ich finde, dieses Persönlichkeit zeigen ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich hatte ja eben schon gesagt, dieses kinetische Energie ist für mich Verkaufen, also auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. You sell your energy, ja, also auf Englisch klingt es immer ein bisschen cooler, du verkaufst deine Energie. Aber ich denke, dieses Greifen können, was du gesagt hast, das kann man bei den wenigsten. Dieses wirklich Nahbare, dieses Echte, zeig doch mal, wer du als Mensch auch bist. Weil man muss nicht perfekt sein, man muss sich nicht immer nur so zeigen, wie man gerne wahrgenommen werden will, sondern zeig, dass du Mensch bist. Damit connecten die Leute doch viel mehr. Weil ich zum Beispiel meine Story mal hochgeladen habe, also dieses Video, vielleicht hast du auch gesehen, 5 bis 7 Minuten geht das, da habe ich so von meinen Fuck-Ups erzählt und meine Down-Phasen und so weiter. Danach habe ich so viele Nachrichten bekommen, haben gesagt, ey Basti, ich habe dich ganz anders am Kopf gehabt. Ich dachte immer so, alles perfekt, glatt gebügelt und so weiter. Ich so, ja, ich hatte auch den Diss-Typ Perfektionist, ja. Aber damit ist auch irgendwann Schluss. So, und da connectet man nochmal ganz anders mit den Menschen. Deswegen fand ich gut, dass du das als Fehler Nummer 1 auch genannt hast. Ja. Fehler Nummer 2.
Okay, nice. Fehler Nummer 2 ist so dieses Insellösung-Denken. Also viele, das ist zumindest meine Erfahrung, denken so, boah, ich muss jetzt mein LinkedIn-Profil optimieren und dann läuft's. Oder boah, ich muss jetzt 3-mal die Woche Content posten und dann läuft's. Oder boah, ich muss mich jetzt vernetzen, im Chat pitchen und dann kommt schon irgendwie was bei rum. Aber die wenigsten verstehen, wie halt diese gesamte Infrastruktur zusammenhängt und wie diese einzelnen Stellschrauben ineinander greifen. Von Vernetzung über jemand kommt auf dein Profil, jemand sieht regelmäßig Content, wird zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Nachricht angeschrieben oder angerufen, wird dann mit einem attraktiven Leistungsversprechen in ein Erstgespräch eingeladen, wird dann von dort aus zu einem Strategiegespräch eingeladen, wenn auch irgendwo die grundlegenden Voraussetzungen dafür passen, wodurch man sich insgesamt einfach einen ganzheitlichen Kundengewinnungsprozess aufbaut. So, und die meisten fokussieren sich also auf 1, 2 Puzzleteile und wundern sich dann, dass es halt abbricht. So, ja, ich habe einen Haufen Likes und Kommentare, aber irgendwie keine Erstgespräche. Oder ich habe jetzt viele Follower, aber irgendwie, weiß ich nicht, liken 2 Leute meinen Post auf Dauer. So, oder ich habe jetzt irgendwie 300 Impressionen die letzten 7 Tage erzielt. So. Und das.
Und wie geht man da vor?
Ja, also im Endeffekt genau die Aspekte, die ich gerade genannt habe, ganzheitlich parallel aufzieht. Und was ich halt wahrnehme, ist, dass viele dann so auf 3, 4 Hochzeiten gleichzeitig versuchen zu tanzen und das ein bisschen machen und LinkedIn ein bisschen machen und das ein bisschen machen und Webseite noch 18 Mal optimieren, weil die muss natürlich auch stimmen. Ja, aber wenn kein Traffic kommt, dann bringt dir deine Website auch relativ wenig. Mal angenommen, du bist jetzt nicht lokal unfassbar gut SEO optimiert, was die wenigsten sind. So, ja. Und deswegen erstmal meines Erachtens ein Social Media Account wirklich sauber auf ein sehr, sehr, sehr hohes Level aufbauen. Und wenn du B2B-Dienstleister bist oder Coach, Trainer, Berater, Freiberufler, ist halt LinkedIn für viele meines Erachtens die Nummer 1 Plattform, weil du alles selbst beeinflussen und steuern kannst. Von ich klicke auf Vernetzen mit einer Person, die ich selbst recherchiert habe, wo ich über einen Sales Navigator oder auch außerhalb vom Sales Navigator über konkrete Filterfunktionen meine Zielgruppe wirklich auf dem Silbertablett präsentiert bekomme, was in der Form auf keiner anderen Plattform auch nur ansatzweise so präzise funktioniert, mit Profilen, die nachweislich aktiv sind auf der Plattform, zu vernetzen. Dann dein LinkedIn-Profil kannst du aufbauen wie eine Landeseite. Du hast im Content alle Formatmöglichkeiten. Du kannst nicht nur Videos machen, du kannst nicht nur Bilder posten, du kannst Umfragen machen, Bilder machen, reine Texte machen, Videos machen, Slideshows machen, also diese Karussell-Posts. Du kannst Artikel schreiben. Du hast alle Möglichkeiten und dabei ist dann gleichzeitig wichtig zu schauen, okay, was sind so die ein, zwei Formate, die auch irgendwo zu dir passen, die sich für dich leicht umsetzen lassen und das dann einfach auch kontinuierlich umsetzen, Content-Strategie, Content-Plan, let's go.
So. Geil. Und du würdest auch sagen, man sollte nur seine Ideal Customer Profiles, also ECPs, adden. Also nicht jetzt einfach jeden random annehmen. Oder hast du da eine andere Meinung zu? Wie siehst du das?
Naja, also was, es gibt ja einen Unterschied zwischen Follower und wirklichen Kontakten. Also es gibt eine Vernetzung, das bedeutet, ich folge dir, du folgst mir in dem Sinne. Mhm. Und folgen ist wie bei Instagram, ich folge dir, du folgst mir nicht, so als Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Und dieses Folgen, das kannst du im Endeffekt nicht wirklich steuern, weil jeder kann dir folgen, wenn er will. So, du machst Content, jemand klickt auf Follow. Perfekt, ja?
Ja.
Aber bei den Vernetzungen schaue ich schon, ist die Person für mich jetzt oder in absehbarer Zukunft beruflich relevant? Falls nein, nehme ich nicht an. Falls ja, nehme ich an. Und ich nehme nicht an aus dem Grund, dass ja auch meine Beiträge natürlich immer in erster Instanz einer Testgruppe innerhalb meines Netzwerks ausgespielt wird. Und wenn halt ein großer, signifikanter Teil meines Netzwerks nicht innerhalb meiner Zielgruppe ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Interesse dieser Person gegenüber meinem Beitrag gering ist, sehr hoch. So, ja. Das heißt, der Algorithmus wertet dieses schwache Engagement als Irrelevanz und spielt deshalb deinen Beitrag nicht großartig weiter aus.
Das ist geiler Mehrwert. Also nicht einfach jeden Stumpf annehmen, sondern wirklich darauf achten, wer ist es. Vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit investieren, statt einfach nur einfach anklicken, ne?
Ja, und das muss man auch verstehen, also um das noch einmal kurz auf den Punkt zu bringen, es ist nie der Algorithmus, es ist ja immer der Mensch, der den Algorithmus mit Informationen futtert, weshalb der Algorithmus eine datenbasierte Entscheidung trifft, die aber aus menschlicher Interaktion oder aus fehlender menschlicher Interaktion resultiert. So, das heißt, letztendlich ist eigentlich fast nie der Algorithmus schuld, sondern die Irrelevanz deines Contents, der die Menschen einfach langweilt und deshalb der Algorithmus berechtigterweise sagt, okay, das spiele ich nicht noch mehr aus, weil ich will die Leute auf meiner Plattform ja nicht langweilen, sondern mit relevanten Content bespielen, der sie auf der Plattform hält und nicht dafür sorgt, dass sie wieder gehen.
Ja, richtig. Also okay, Fokus auf eine Plattform, nicht den Fehler zu begehen, dass man ganz viele Sachen gleichzeitig bespielt. Ich gehe vollkommen mit dem Thema, dass LinkedIn wirklich die Nummer eins ist. Ich finde, Instagram habe ich mich lange mit beschäftigt, wahrscheinlich auch, weil ich daherkomme, ja, damals schon. Finde ich auch super, weil du die Leute halt mit in den Alltag nehmen kannst. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei LinkedIn schon Stories gibt, aber das ist halt nicht so gewohnt. Das macht man eher bei Instagram oder teilt sie auf WhatsApp.
Gab's mal, aber wurde wieder abgeschafft.
Genau, hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Jede Plattform hat ja auch ihren eigenen Trumpf. Deswegen, ich finde, das sollte man einfach machen. Also da wirklich Gas geben und vielleicht noch da als kleinen Tipp von meiner Seite aus, dokumentieren statt kreieren. Dokumentieren statt kreieren, das hat mal Gary Vaynerchuk gesagt, und das ist mir seitdem wirklich im Kopf geblieben, nicht immer so, oh ja, was soll ich jetzt posten und so weiter, aber man hat ja oft die Blockade, ja, was soll ich denn machen, wie soll ich mich denn zeigen, was für ein Bild, dokumentier es doch einfach.
Ja, easy. Vor allem für die Leute, die tatsächlich einen erfolgreichen Alltag irgendwo führen, ja, also die es eh schon leben, ja, die haben es dahingehend einfacher, weil die müssen es in Anführungszeichen nur noch dokumentieren.
Ja.
Ja, diejenigen, die gerade im Aufbau sind, ist auch okay, meines Erachtens, wenn man noch mehr in diesem Wording kreiert, wenn man es selber gerade noch nicht so verkörpert.
Wobei, man muss ja sagen, wenn man mal nach Amerika schaut, machen jetzt auch teilweise schon viele Deutsche dieses Building in Public-Thema. Das will ich jetzt auch mal ein bisschen mehr forcieren, will ich als Reihe aufbauen bei mir tatsächlich. werdet ihr dann sehen auf YouTube, gerne einschalten.
Mache ich ja auch. Kann man bei mir auch vorbeischauen, wenn man will.
Ja, genau. So, wie heißt dein Kanal? Sebastian Auer wahrscheinlich.
Ja, aber erst seit kurzem. Aber die ersten 7 Vlogs sind online und ich habe mich für ein Jahr committed. Es wird ein Jahr umgesetzt.
Ja, siehst du, genau das meine ich. So, um den Punkt da kurz zu bringen, so dieses Building in Public, weil die Leute haben ja etwas zu verfolgen. Das heißt, auch wenn du im Aufbau bist, hast du was zu erzählen. Nur weil du vielleicht keine Rekordumsätze machst und so weiter, die Leute interessieren sich für den Struggle. Ja, die interessieren sich einfach dafür zu sehen, wie es ist, was genau gemacht wird. Und deswegen sehe ich das schon als sehr, sehr sinnvolles Format an.
Ja, und macht auch Bock. Also mir macht es Spaß.
Ja, geil. Ja, ist ja heutzutage auch super einfach, ne? DJI Osmo als
Ding. Ja, easy. Habe ich auch. Und dann habe ich jemanden, der das im Hintergrund cuttet. Ja. Habe ich auch einmal systematisiert, wie ich mir das vorstelle. Und seitdem läuft es mit einer Feedback-Schleife durch. Also das
geil.
Ist ja, perfekt. Kann ich mal teilen, ich mache es jetzt seit 7 Wochen, ist jetzt nichts, wo wir Anfragen bekommen mit, hey, ich habe den Vlog gesehen, ich will Kunde werden. Aber was ich schon merke, sind Leute auch aus meinem privaten Umfeld, die plötzlich aufmerksam werden und plötzlich irgendwie so Bewerbungen kommen auf Vertriebsstellen oder so, ja, die einfach das Unternehmen geil finden. Aber auch viele, viele Follower von LinkedIn, die sich das anschauen, Kunden, die sich das anschauen, die das teilen und gut finden. Und auch Leute in Sales Calls, die sagen, hey, ich habe mir unter anderem auch das angeschaut. So, also es war ein Faktor.
Und das finde ich auch eine hervorragende Möglichkeit, um Persönlichkeit zu zeigen. Also
ja, absolut. Ja.
Ich habe das damals nicht so im Sinne von Building a Public gemacht, sondern eher, ich habe halt unglaublich viele Vlogs, wenn man das so reflektiert, das vielleicht auch als Fehler hier mitzugeben, jetzt mal zum Thema Content. Ich habe einfach zu viele Vlogs gemacht und zu wenig Mehrwert, ja. Also klar, es ist auch irgendwo Mehrwert, wenn man mal hier einen Tipp gibt, da mal was gibt, aber es war zu wenig Tiefe da. Und diese Tiefe, die bringen wir jetzt rein und da geht's auch gleich zum nächsten Thema, diesen Mustern, ja, da freue ich mich schon ganz gespannt drauf. Aber wir haben ja noch einen dritten Fehler.
Ich wollte gerade sagen, Fehler 3 fehlt noch.
Genau, den vergessen wir nicht.
Fehler 3 ist meines Erachtens ganz klar, wirklich proaktiv in die Akquise zu gehen. Es gibt so viele Social Seller auf LinkedIn, die halt Content machen bis zum Erbrechen und halt jeden Tag vorm Handy warten, bis sich bei Calendly mal jemand zum Call einbucht oder im Chat eine Nachricht schreibt, so ich will bei dir kaufen. Und das ist ja auch alles okay. So, das ist meines Erachtens aber ein sehr positives Nebenprodukt von guten Content sind Inbound-Anfragen, aber die Hauptaufgabe von guten Content und die skalierfähige Grundlage, die du dir durch guten Content schaffst, ist eine massive Erleichterung in der Akquise. Und das merke ich zum Beispiel, wenn ich auf Leute, die regelmäßig liken, kommentieren, auf meinem Profil waren, entweder im Chat nach einem Post zum Beispiel anschreibe oder mein Vertriebsteam die anruft und zu einem Webinar einlädt oder zu einem Erstgespräch einlädt. Erstens, die Leute wissen, nicht alle, aber die meisten wissen, wer ist dran, um wen geht's, um welches Thema geht's. Das heißt, du musst schon mal ganz viele grundlegende Themen nicht bei Adam und Eva anfangen zu erklären, sondern du hast halt schon so ein Grundvertrauen. Ja, ich sage, bei den Vertrauensthermostaten bist du jetzt vielleicht nicht bei 10 von 10, aber schon so bei 5, 6, 7 irgendwo. Und die Leute sind empfänglich, die hören zu. Und es steigt halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Erstgespräch gebucht wird. Ja. Und wenn du dann auch vertrieblich, kommunikativ, energetisch gut bist, ein relevantes Angebot hast für den Pain, den die Person gerade hat, dann ist auf jeden Fall der Akquise- und Verkaufsprozess massiv erleichtert. Aber viele 100%. Machen das entweder gar nicht oder extrem inkonsistent oder komplett ohne jegliches System oder eine Kombi aus mehreren dieser drei Faktoren. Und das kostet einfach verdammt viel Geld. Und da sind wir bei uns selber halt sehr hinterher schon seit vielen Jahren. Deswegen machen wir auch bis heute über 90% unseres Umsatzes über LinkedIn.
Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, oder? Bei Verkaufen und Bewerten.
Ja, genau. Wäre auch komisch, wenn nicht. Und genau das machen wir halt auch mit den Kunden. Ja.
Ja. Okay, das finde ich cool. Aber ja, die werden halt von ihrem Disk-Typ gesteuert, ja. Die prokrastinieren dann, die sind perfektionieren, warten dann, wie du es gerade eben gesagt hast, hat direkt so dieses Bild im Kopf so, ja, die warten dann und gucken, wann sich einer Calendly einbucht.
Ja. Steht das so? So, still loading. Ja.
Und dann so Browser Error.
Ja, genau, 404.
Okay, also, was ich jetzt rausgehört habe, Integrität ist keine Option, sie ist Pflicht, ja. Mehrwert liefern, Persönlichkeit zeigen, ein echtes Profil haben, keine platten Beiträge und Akquise machen. Also wirklich proaktiv Akquise machen und nicht einfach nur rumsitzen und warten. Das ist geiler Mehrwert. Vielleicht noch zum Schluss. Du hast gerade gesagt, wenn die liken und wir die dann anschreiben. Was ist denn so ein guter Hook? Weil das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, vielleicht als Zusatz, als Bonusfehler, den viele Leute machen und den viele Leute richtig, richtig abfacken. Mich auch eingenommen. Wobei, das fuckt mich nicht ab. Ich denke mir immer nur so, du Lelek, fällt dir nichts Besseres ein. Da kriegst du dann solche Nachrichten dahin, weißt du? Und dann denkst du dir so, schreibe ich jetzt gerade entweder mit ChatGPT oder warum nimmst du dir nicht die Zeit, das mal persönlich zu schreiben? So denkst du wirklich, so baut man Kontakte auf. Und da ich jetzt hier einen Experten vor mir sitzen habe, was sind denn so konkrete Nachrichten, die man schicken kann? Wie gehst du vor?
Ja, auch da schaue ich wieder, also bei mir selber kann ich gleich die Antwort geben, wie ich das mache.
Hier ist das Skript.
Aber so wie es ich mache, ist nicht für jeden replizierbar. So, das heißt, wir haben einmal diesen replizierbaren Weg, der ist ein bisschen langweiliger.
Musst du auch einen Entscheidungsbaum bauen.
Ja, genau. Scheiße, das muss ich jetzt über meinen Urlaub hinweg prokrastinieren. also was ich gerne mache, ich schaue, dass ich halt im Chat wirklich heraussteche. Also dieser Faktor Differenzierung hat für mich Prio 1. So, das heißt, ich schaue immer, also das Wichtigste, vor allem in der Chat-Akquise, ist zu berücksichtigen, du hast ja diesen Time-Delay. So, das heißt, du bist nicht im Opening-Call, wo du eine Frage stellst und die Person muss auflegen oder antworten, weil alles andere weird ist, sondern du schickst eine Nachricht und dann kann die Person entweder 20 Sekunden sich Zeit nehmen, um zu antworten, oder sie liest sich das durch und reflektiert 8 Tage und antwortet dann, oder sie liest sich das durch und weiß direkt, ich werde überhaupt nicht antworten.
So. Ja.
Aber diese Antwortgeschwindigkeit entscheidet sich ja maßgeblich durch die Relevanz und Differenzierung deines Approaches.
So. Korrekt.
Genau, und du musst halt im Endeffekt einen Weg finden, wie du für diese Person so relevant bist, dass sie mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit so schnell wie es geht auf diese Nachricht antworten wird.
Ja.
So, das mal so simpel runtergebrochen, das Muster.
Ich merk gerade, wir bauen hier schon den Entscheidungsbaum. Lass den mal mit dem Teil weiterführen. Genau, ja. Ja. Was machst du denn?
Ich sehe schon alle schon währenddessen so am Miro bauen und die Pfeile hin und her schieben.
Nee. Was machst du denn dann konkret? Halt, also du siehst
was ich
dir wahrscheinlich an, Schritt 1.
Was ich zum Beispiel gerne mache, und das ist ein Weg, den viele verteufeln, ist auch okay, aber ich bin zum Beispiel ein unfassbarer Fan von Sprachnachrichten und habe auch den meisten Erfolg mit Sprachnachrichten. Ich schicke halt nicht so 2 Minuten Sprachnachrichten, wo ich mich erstmal 45 Sekunden vorstelle, sondern ich starte halt direkt mit irgendwas rein, was die Leute so in den ersten paar Sekunden abholt. So,
zum Beispiel?
Jetzt nehmen wir mal an, wir kennen uns überhaupt nicht. So,
ja.
Wir kennen uns überhaupt nicht und du likest jetzt einen Post von mir und ich denke mir, Basti, irgendwie geiler Typ, aber LinkedIn irgendwie wack. So. Dann würde ich mir denken, okay, ist vielleicht ein potenzieller
Kunde. Sag, dass mein LinkedIn Kunde wack ist.
Das war jetzt ein fiktives Szenario natürlich. Und dann schicke ich meistens so eine erste kurze Sprachnachricht, die dauert vielleicht ein paar Sekunden, wo ich erstmal einfach so möglichst raw und wo man auch merkt, das ist bewusst nicht geskriptet, schicke ich irgendwie eine Sprachnachricht irgendwie während dem Spazierengehen, wo ich irgendwie sage, so singen wir es, so, hey Basti, vielleicht, oder, also der Kontaktpunkt ist natürlich ein bisschen entscheidend, wenn es jetzt ein Kommentar war, kann man immer sehr gut Bezug auf den Inhalt des Posts oder auf den Inhalt des Kommentars legen, aber du hast jetzt gesagt Like, ja, Like ist ein bisschen komplexer. Da würde ich immer erstmal kurz das Profil mir anschauen und ich schaue immer, gibt's irgendwas, was mir wirklich auffällt?
Ja.
So. Und dann würde ich sowas sagen wie, hey.
Weiß ja, das Typen steht bei mir.
Was mir bei deinem Profil sofort aufgefallen ist, ist deine Domain deiner Website umsetzer.de oder umsetzer.io.
Ja.
Würde ich irgendwie sowas sagen wie, finde ich absolut genial. Sag mal, wie bist du auf diesen Namen gekommen und wie teuer war die URL? Oder wie teuer war die Domain? Also im Endeffekt irgendwie sowas, wo ich sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er antworten wird, dass irgendwie so ein ganz cooler Erstkontakt zustande kommt, ist schon mal recht hoch. So,
ja.
Dann sagst du irgendwie sowas, hey, ja.
Hat einen Kleinwagen gekostet. So,
genau, hat einen Kleinwagen gekostet oder whatever, ja. Da habe ich mir schon gedacht. Und dann kann man halt in den zweiten Schritt häufig ganz gut irgendwie so den Übergang vielleicht nochmal auf den Post herstellen, wo du sowas sagst, hey, du hast ja einen Post von mir geliked, da ging es jetzt konkret um das Thema LinkedIn-Content und wie man irgendwie konstant 3 bis 5 Anfragen über LinkedIn pro Woche bekommt. Ich weiß nicht, was für eine Rolle spielt LinkedIn bei dir insgesamt im Marketing. Ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal, Instagram, LinkedIn. Teilweise, was ist da so bei dir die Prio? So, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt
ist
schon relativ hoch. So, sagt er irgendwie so, ja, Instagram mache ich schon seit 5, 6 Jahren, bringt mir halt über die Stories vor allem ganz gute Leads. YouTube habe ich aufgebaut für mehr Longform-Content, dass die Leute sich wirklich mit mir beschäftigen. Bringt auch was. Und LinkedIn teste ich jetzt gerade an und will im Endeffekt darüber auch so Bottom-of-the-Funnel-Leads irgendwie schaffen, aber auch Leads, die dann vielleicht auf YouTube switchen, um sich noch mehr tiefgehenden Content anzuschauen. Ja. Da probiere ich mich gerade aus. Ja?
Ja.
Und dann würde ich halt sowas sagen wie, so, hey, denkst du, du bist da gut aufgestellt oder kannst dir vorstellen, dass ein 20-minütiges Telefonat, wo ich mich vorbereite, mir dein Content mal anschaue und direkt 2, 3 Impulse mitbringe, wo ich überzeugt bin, dass dir weiterhilft, denkst, das könnte dir helfen? Falls ja, schick mir irgendwie kurz einen Daumen, dann können wir uns mal austauschen und dann teile ich dir, was ich da erkenne. Gib mir gerne kurz Bescheid, freue mich auf dein Feedback. Mhm. So, die Wahrscheinlichkeit, dass er mich jetzt komplett ghostet, sehr gering. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, du, nee, brauche ich gerade nicht, ist gegeben, ja? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, hey, why not, lass mal machen, ist schon ziemlich hoch. Und dann sage ich, hey, komm, easy, wie schaut's aus? Soll ich dir einfach mal spontan anrufen? Oder wie schaut's aus, vielleicht heute um 17 Uhr oder morgen um 10? Kann ich dich anrufen, 20 Minuten. Ich habe deine Handynummer hier im Impressum. Stimmt die? Dann schicke ich direkt die Handynummer mit. Dann sagt er, ja, passt. Dann rufe ich an. Und dann schaue ich halt, dass ich in diesen 20 Minuten dir erstmal ein paar Fragen stelle. Hey, was ist Zielsetzung? Was machst du schon? Mit welcher Intention machst du das? Was willst du konkret erreichen? Wie sind die aktuellen Ergebnisse? Wie zufrieden bist du damit? Welchen Zeithorizont?
Ist das dann Setting? Oder ist das wirklich
das ist dann im Endeffekt, das ist im Endeffekt direkt so ein Setting, aber so in einer abgespeckten Form. Bei uns heißt es Mehrwert-Call. Ja, das ist im Endeffekt
Value Call,
wie ein Quali-Call, nur mit mehr Mehrwert. Und in dem Mehrwert-Part gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe ganzheitlich auf mehrere Themen ein bisschen oberflächlicher ein, was den Mehrwert hat, dass der Lead diese Gesamtstruktur besser greifen kann. Oder, und das ist Strategie Nummer 2, ich gehe auf einen Punkt extrem detailliert und tief ein, was den Nachteil erstmal hat, die Person erkennt nicht den Gesamtzusammenhang zwingend, aber erkennt, dass du in einem Bereich, in dem sie ein Problem hat, unfassbarer Experte bist einfach. Und egal, welchen Weg du erstmal wählst, solange gut umgesetzt ist, kreiert es Relevanz, kreiert dann auch einen gewissen wahrgenommenen Bedarf. Und wenn die Person dann auch noch die anderen qualifizierenden Merkmale erfüllt, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es danach in einen Strategie-Call geht, wo man sich dann auch mal per Zoom trifft, nochmal intensiver vorbereitet und dann am Ende Kunde wird oder halt nicht. Ja.
Das ist super geil. Danke dir für die Offenheit und die Ehrlichkeit, das ist richtig geil. Ich finde das auch
ein Weg. Ja. Es gibt noch viele andere, aber das ist jetzt so ein Weg, der...
Ja klar,
natürlich. Ja, für so Typen wie mich ganz gut klar.
Also 2 Sachen, die ich dazu noch fragen will, bevor wir dann gleich aufs zweite Thema kommen, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es macht immer so Spaß, mit dir zu reden. Ja. Der letzte Podcast, der war auch gut. Vielleicht müssen wir mal einen dritten Teil machen. Wird so eine Serie, weißt du?
Oh ja, kommentiert mal, ja, wenn ihr Teil 3 haben wollt. Auf meinem Kanal kamen schon die ersten. Die haben schon gefragt, wann kommt Teil 2? Wann kommt Teil 2?
Pass auf, 2 Sachen noch dazu. Zum einen hast du bessere Erfahrungen damit gemacht, wenn du einfach offene Fragen stellst oder geschlossene Fragen, weil verkaufspsychologisch, wenn ich ja einfach eine Entweder-Oder-Frage stelle in diesem Chat, ist die Antwort ja einfacher für den jeweiligen Gegenüber. Hast du da bessere Erfahrungen mitgemacht oder sagst du intuitiv?
Kommt meines Erachtens auch auf viele Faktoren an. Ich mache tendenziell, also verallgemeinert, bessere Erfahrungen mit offenen Fragen. Einfach weil die meisten Leute, ist zumindest das Feedback, das ich häufig bekomme, diese Ja-Nein-Fragen schon kategorisch eher so als manipulierend irgendwo abstempeln und irgendwie gar keinen Bock mehr haben, darauf zu antworten. So sind ja oft so Ja-Nein-Fragen, wo man weiß, okay, die Person, also die Frage ist so gestellt, dass man zwar eine Ja-Nein-Option bekommt, aber sich dumm fühlt, wenn man zum Beispiel Nein sagt statt Ja sagt und man auch weiß, die Person, die die Frage stellt, will dadurch ein Ja provozieren. Das ist ja häufig so.
Ja, okay, es gibt natürlich auch dunkle Rhetorik, die man da anwenden kann.
Das würden dir 3 bis 5 Neukunden pro Monat schaden, ja oder nein?
So Fragen. Ja, Moment, ich will kurz... Ich will kurz eine Sache klarstellen. Also das meine ich nicht. Ich finde das komplett wack, wenn man so kommuniziert, ja. Aber es gibt ja auch einfach zwei Möglichkeiten, die man in Aussicht stellen kann, welche Themenbereiche einen zum Beispiel mehr interessiert. Bei dir jetzt dann zum Beispiel, hey, was interessiert dich mehr? Interessiert dich mehr, auf LinkedIn Content zu machen oder lieber mit Werten zu verkaufen? Oder richtig verkaufen? Ja. Richtig, so, das sind ja zwei offene Sachen, aber du gibst ja trotzdem die Auswahl. Nicht ja, nein, nicht dieses wacke, oh, ich will ja sowieso ein Ja provozieren, sondern trotzdem eine geschlossene Frage, die aber den Weg mehr leitet, sage ich mal.
Ja, funktioniert auch meistens, also wenn man sich jetzt anschaut, okay, schreibe ich eine Person zum allerersten Mal oder gab schon so einen kurzen Dialog? Mhm. So in der allerersten Nachricht funktioniert das tendenziell weniger gut, weil einfach noch so gar keine Vertrauensgrundlage da ist.
Ja, klar.
Aber wenn man jetzt so wie vorhin schon so Ping-Pong ein bisschen hin und her spielt, ja, und ich dann sowas sage wie, hey, wäre es für dich eher spannend, über Content auf LinkedIn einen starken zusätzlichen Inbound-Kanal zu kreieren? Oder geht es dir eher darum, über eine replizierbare Akquise-Strategie planbar Erstgespräche zu vereinbaren, was auch durch Mitglieder in deinem Team umgesetzt werden kann? So. Mhm. Dann hat es natürlich so ein, so egal was du antwortest, ich bin your man, so sinngemäß.
Ja.
Das heißt, für mich ist die Frage von Vorteil, weil es gibt für mich kein Ausschlusskriterium im Sinne von, okay, wenn er jetzt A sagt, ist gut für mich, wenn er B sagt, ist schlecht für mich, sondern egal, ob er A oder B sagt, ist beides gut für mich, aber ich kann halt schon ein bisschen vorqualifizieren, wo liegt der wahrgenommene Bedarf des potenziellen Kunden und kann halt dann sagen, hey, cool, um Content geht's dir, also wenn es dich interessiert, wie du mit deiner Brand wirklich problemlos so ungefähr 30 bis 100.000 Impressionen mal pro Monat generieren kannst über LinkedIn mit so 3-4 Posts pro Woche und darüber ja mehr oder weniger planbar, das geht nicht 100% planbar, aber so durchschnittlich 3 bis 5 Neukundenanfragen pro Monat kreierst. Wenn das für dich spannend ist, dann freue ich mich, wenn wir uns mal 20 Minuten austauschen können, dann kann ich dir mal skizzieren, wie ich das angehen würde, jetzt basierend auf deiner Ausgangslage. Von daher schick mir kurz einen Daumen hier im Chat oder eine Flamme oder so. Wenn du Bock hast, dann freue ich mich.
Ja, finde ich geil.
Und was halt auch noch gut funktioniert, das ist der letzte Punkt, weil du hast vorhin Energie angesprochen.
Ja.
Das war, glaube ich, bei mir, ich habe im allerersten Monat von Verkauf mit Werten, da gab es keine Website, ich hatte da vielleicht, weiß ich nicht, 2000 LinkedIn-Follower, ich hatte gar kein Angebot und ich habe am 1. Dezember losgelegt und bis vor Weihnachten habe ich 49.000 Euro Umsatz gemacht und 12 Kunden gewonnen.
Geil.
So, und das habe ich nur über diesen Weg gemacht. Ich habe Content gemacht, Sprachnachrichten, Erstgespräch, Zweitgespräch, Close.
Mhm.
Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist in der Akquise, vor allem egal ob Telefon oder Chat, dieser Faktor Energie in Verbindung mit einer unfassbaren Selbstsicherheit kombiniert mit Relevanz. So.
Ja.
Also ein relevantes Werteversprechen, das im Call entsteht, vorgetragen mit einer unfassbaren Selbstsicherheit, dass das passieren wird, mit der richtigen Energie. Und das kriegt man halt am allerbesten über Sprachnachrichten oder Videos kommuniziert. Und Sprachnachrichten sind halt noch einfacher und schneller abzuhören. Deswegen sind die häufig, vor allem wenn es um eine höhere Schlagzahl geht, sogar.
Boah, du sprichst so geile Themen an. Ich würde da gerne noch einen viel krasseren Deep Dive reinmachen, weil dieses
Schau mal, Thema ganz kurz, letzter Abschluss. Wenn ich hergehe und du sagst auf meine erste Anfrage so, ja, nee, die 20 Minuten brauchen wir nicht.
Ja.
Und ich sag, Basti, hey, respektiere ich, aber ich will dir noch eine Sache mitgeben. Du kennst diese ganzen Setting-Calls, ist auch völlig okay, wenn du sagst, ich habe keinen Bock. 20 Minuten deiner Zeit sind mit Sicherheit runtergerechnet ein paar hundert oder ein paar tausend Euro wert. Aber ich verspreche dir, aus diesen 20 Minuten wirst du ein paar 10.000 Euro Umsatz generieren. 100%, egal ob wir danach gemeinsam weiterarbeiten oder nicht. In diesen 20 Minuten, ich werde mich gut vorbereiten, ich werde dir so einen präzisen Mehrwert liefern, den du direkt nach dem Call alleine oder mit mir umsetzen kannst. Das schwöre ich dir, Brief und Siegel. Brief und Siegel. Das heißt, wenn du die 20 Minuten dir nicht nehmen willst, respektiere ich, du hast mit Sicherheit viele wichtige Sachen zu tun. Aber wenn du sagst, hey, das klingt für mich relevant und ich will mir diese 20 Minuten nicht entgehen lassen, dann let's go, schick mir deine Handynummer und wir callen einfach mal.
Ja.
So, da entsteht schon so ein Gefühl von, jetzt interessiert es mich schon irgendwie. Jetzt will ich es irgendwie schon wissen. So.
Ja, 100%.
Und wenn du dann halt ablieferst, ist halt gut. Wenn du dann reinscheißt, ist kacke. Ja.
Richtig. Also so habe ich das halt auch angefangen. Seitdem wir das Dis-Typen-Modell gemacht haben, habe ich auch den gesamten Vertriebsprozess ein bisschen geändert, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich eben auch angesprochen habe mit den Vlogs und so weiter, da war zu wenig Tiefe. So, mittlerweile geht es bei mir voll drum, die Leute psychologisch zu sezieren, dass sie verstehen, warum sie diese Muster haben, die sie haben. Will noch kurz abschließen, bevor wir endlich auf das Thema kommen, ja, weil mich das Thema auch wirklich interessiert mit den Chats und Energie, was du gerade noch angesprochen hast. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man da wirklich auf sich schaut. Und du hast Selbstsicherheit angesprochen, du hast Relevanz angesprochen. Und die Differenzierung liegt immer in dir selbst. Ja, also du bist der größte Differenziator. Und da wirklich zu schauen, wie kannst du das, was sowieso in dir steckt, mehr nach außen tragen. Weil, Thema Energie, viele sind dann so fake, wirklich fake. Ja, sagen so, hey Sebastian, hast du schon gemerkt? Ey, halt's Maul, so, wirklich. Weißt du, so, du musst einfach mal ganz klar wissen, wer bist du denn eigentlich? Also jetzt auch an die Zuhörer, nicht du, sondern generell für jeden, wer ist man eigentlich und was sind meine eigenen Stärken? Wie kann ich meine eigene Energie nach draußen bringen? Weil zum Beispiel ich bin kein leiser Typ, ja, ich bin froh, ich hab Bock, ich red laut, ich sag, was ich denke, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Wenn ich jetzt anfangen würde, also mich selbst zu limitieren und nicht mal sowas wie eben, so Hals Maul zu sagen oder so. Ja, das bin halt ich. Wenn du dich davon abgelehnt fühlst, wenn es dir nicht gefällt, ja, dann will ich sowieso nicht mit dir zusammenarbeiten und du auch nicht mit mir, also fein. Ja, das ist ja vollkommen gut. Aber ich denke, sobald man mehr Authentizität in den Markt bringt, desto leichter wird es sich auch anfühlen. Und desto geiler wirst du auch dein Business gestalten können. Und um da jetzt den Turn zu bringen, ja, erstmal danke für den Mehrwert zu den ganzen Themen LinkedIn verkaufen. Und jetzt möchte ich mal über diese Muster sprechen, ja. Also was ist wirklich dahinter? Was nehme ich auch von dir wahr, wie ich dich jetzt in 2 Podcast-Folgen kennengelernt habe? Ja, was sind vielleicht die Muster? Ich würde dir einfach ein paar Fragen stellen, die dir vielleicht noch verborgen sind. Ja. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich kenne keine Persönlichkeitstests von dir. Wir haben deine Dis-Typen-Analyse noch nicht gemacht, ja. Aber wir können ja mal so einen 20-Minuten-Call machen, da gebe ich dir extrem präzisen Mehrwert. Ja? Da gebe ich dir Brief und Siegel.
Let's book this.
Die Nummer von WhatsApp stimmt, ja?
Die stimmt.
Nee, pass auf. Okay. Ich würde einfach mal so ein paar Dinge ansprechen, die mir aufgefallen sind. Und du sagst einfach, ob du es bestätigst oder nicht.
Ja.
Also, was ich bei dir auf jeden Fall das Gefühl habe, dass du nach außen hin sehr souverän wirkst, aber innerlich hast du oft einen Soll-Ist-Abgleich, der dich manchmal auch stressen kann. Stimmt das?
Soll ist.
Genau, so soll es sein, konkret. Aber so ist es.
Hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel ist, du hast das Ziel fokussiert, aber siehst dann immer, wie es gerade ist und du denkst halt immer in diesen 2 Metriken.
Ja.
Okay, gut. Das heißt, du bist aber auch auf der anderen Seite nicht nur jemand, der sehr oberflächlich ist, sondern der wirklich Tiefe hat. Ja, das heißt, du verstehst Sachen in der Tiefe, du bist analytisch extrem stark, aber genau dadurch blockierst du dich auch öfter selbst. Ganz einfach, weil du manchmal dann nochmal eine Schleife drehst, ja, statt schnell eine Entscheidung zu treffen. Nicht, dass du nicht schnell entscheiden kannst, aber diese Schleifen, die hast du, oder?
Würde ich verneinen.
Würdest du verneinen? Das heißt, du triffst sofort Entscheidungen?
Schnell, ja.
Das heißt, die analytische Stärke, wie spielst du sie aus? Oder würdest du sagen, die hast du nicht? Kann ja auch sein.
Doch, doch.
Okay. Wie gehst du bei einer Analyse vor? Du hast zum Beispiel ein Problem und du analysierst es jetzt im Kopf. Ist auch wieder ein Entscheidungsbaum, by the way.
Meistens analysiere ich es nicht rein im Kopf, sondern tatsächlich schriftlich. Also ich schaue mir die Fakten an, ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir alles an, was ich Zahlen, Daten, faktenmäßig greifen kann, dann gleiche ich das ab mit meinem intuitiven Gefühl, prüfe, ist das insgesamt übereinstimmend oder gibt es hier eine Diskrepanz? Also Beispiel, ist meine Intuition, mein Gefühl gut, aber die Zahlen objektiv schlecht oder andersrum? Und dann frage ich mich, okay, warum ist dieses Mismatch? Oder ich bekomme eigentlich die Bestätigung und sage, okay, das passt ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, ich kann dir folgen, ja. Und dann prüfst du das nicht nochmal gegen. Also in meinen Augen ist ja diese Überprüfung dessen die Schleife.
Nee, also nicht sofort. Ich prüfe dann, wenn dann in einem definierten Zeitrahmen erneut, ob sich meine Vorhaben realisiert haben oder nicht. Also
okay, gut.
Ich bin jetzt keiner, der sich jeden Tag die Sales KPIs anschaut, sondern zum Beispiel einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal und dann auf diesen Ebenen vergleicht, wie sich es gesamtmäßig entwickelt.
Okay, das finde ich gut. Das heißt, auch das Schriftliche, das ist übrigens ein geiler Tipp für sehr analytische Menschen, ja, also wirklich die Gedanken zu Papier zu bringen und sie nicht mental in Kreisen zu haben, weil das war meine...
Ich muss das auch machen, weil ich habe kein visuelles Vorstellungsvermögen, ich habe A-Fantasie, ich kann mir nichts vorstellen, was ich nicht sehe.
Ja, das ist auch nur ein Glaubenssatz, den du auflösen kannst, wenn du das möchtest und wirklich anfängst daran zu glauben, das ist zumindest mein Glauben, ja, weil alles, was du glaubst, stimmt, aber da muss man Bock drauf haben, weil das ist Zeit und das kostet Wiederholung. Der Punkt, den ich gerade nennen wollte, ist, gut, dass du es gesagt hast und auch gut, dass du gesagt hast, dass du es machen musst, weil das ist tatsächlich so, sehr analytisch denkende Menschen, also die da wirklich extrem stark sind, weil das sehe ich bei dir, die diese Tiefe auch mitbringen, die müssen sich Blatt Papier nehmen, sonst geht es nicht. So, ich habe hier auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen kann. Naja, von hinten, ja, man sieht hier so, sind ganz viele Sachen drauf gekritzt. Ich habe immer so fette DIN A3 Blätter und schreibe wirklich alles auf, weil ich das dann einfach viel besser, viel schneller verarbeiten kann. Und jeder, der das nicht macht, das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und weißt, hey, irgendwie manchmal drehe ich diese Schleifen, wie ich gerade eben bei Sebastian auch vermutet habe, dann nimm ein Blatt Papier raus, bring die Gedanken zu Papier und dann kannst du sie sehen. Und dann kommen sie nicht wieder, ja, und dann kannst du einfach viel besser damit arbeiten. Der nächste Punkt ist Emotionalität, ja. Du hast viel über Intuition gesprochen, was ich cool finde. Ich glaube auch, dass du emotional viel engagierter bist, als man dir äußerlich ansieht. Ja. Und dass du dich manchmal auch selbst davor schützt, dich emotional zu öffnen.
Korrekt.
Warum? Weil du verletzt oder enttäuscht werden könntest. Passt das?
Nein. Also meines Erachtens ist mein Glaubenssatz, dass ich sehr viel besser darin bin, mich in einem kleinen Kreis von Menschen, wo ich mich auch zeigen will, zu zeigen, als mich Menschen zu zeigen, wo es mich nicht wirklich interessiert, was deren Meinung und Einschätzung ist.
Aha. Okay, also hast du quasi diese I-don't-give-a-fuck-Mentalität für den äußeren Kreis, der nicht so nah an dich heran darf oder du nicht zulässt, sagen wir so?
Ja und nein, ja und nein. Also für mich hat das einen großen Wert, den ich gebe und ich will auch diesen Wert nicht allen Menschen zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, dass das auch ein großer Energieakt und ein großer Akt der Verantwortung ist, gewisserweise.
Ja, 100%. 100%, finde ich cool. Gut, also nächster Punkt.
Ich bin überzeugt, das ist vielleicht jetzt auch was ich mir schönrede, aber ich bin überzeugt, dass wenn ich mich fremden Menschen so zeige, wie ich bin in der Gänze, dass ich die Menschen teilweise massivst überfordern würde in meinen und ihren Themen. Und das im alltäglichen nicht
zwingend
zielführend ist.
Bin ich voll bei dir. Das unterstreicht die analytische Stärke auch wieder, weil du da einfach einen Schritt weiter denkst. Und wenn wir jetzt aber wirklich mal einen Schritt weiter denken, dann wäre ja dieses Thema, dass du andere mit deiner, nennen wir es jetzt Stärke, überfordern könntest, ja, mit dem, was du zu geben hast, und die das nicht sehen, wäre es ja eine Enttäuschung, wenn du sehen müsstest, dass die das nicht sehen, obwohl du weißt, dass es so ist.
Kannst ja, was für mich extremst offensichtlich ist, aber für andere Menschen ist es nicht existent.
Ja, ich verstehe. Ich bin voll bei dir. Ich verstehe das. Aber
ich bin sehr gut und das war schon immer so. Ich war schon immer sehr gut im Menschenlesen und wenn eine Person den Raum betritt, die ich noch nie gesehen habe, kann ich nach ein paar Sekunden schon recht präzise einschätzen, wer der Mensch ist, was die Person beruflich macht, was die für eine Beziehung führt, wie die mit ihrem Körper umgeht, was die für berufliche Stärken und Schwächen hat. So, das ist meistens recht zutreffend.
Ja, 100%. Das glaube ich dir auch. Ich will nur jetzt die letzten 3, 4, 5 Minuten müssen wir jetzt leider ein bisschen schneller machen. Wie gesagt, wir können gerne mal einen dritten Teil machen. Deswegen muss ich leider ein bisschen abkürzen. Der nächste Punkt, der mir auffällt, extrem viel Biss, ja, kannst richtig Gas geben, aber nur dann, wenn das Ziel auch sinnvoll ist. Das heißt, sobald etwas nicht sinnvoll für dich ist, dann lässt es auch sein. Das geht gar nicht für dich, richtig?
110%, ja. Und das sind auch 95% aller Themen. Mich interessiert extrem wenig, aber das, was mich interessiert, verfolge ich wie ein Geisteskranker.
Ja, genau. Und wenn nicht, dann steht man auf der Bremse, weil man aber auch drauf stehen will.
Ja. Ja, ja. Also ich beschäftige mich dann auch aktiv mit Dingen nicht.
Ja,
also
genau.
Ich bin auch teilweise so in alltäglichen Situationen, kann man sich nicht vorstellen, dass ich manche Dinge nicht weiß. So. Mhm. Also ich habe ein Beispiel. Wir haben bei uns im Wohnzimmer haben wir so drei verschiedene Lichtschalter, für die an unterschiedlichen Stellen angehen.
Boah, ich fühl's. Ich weiß schon, was du sagen
willst. Ich kann mir nicht merken, welcher Lichtschalter wofür ist, weil es mich erstens nicht interessiert und ich mache alle drei an und mache wieder die zwei aus, die ich nicht brauche.
Ey, du erinnerst mich so an mich.
Und ich krieg's nicht hin. Ich kann es mir auch nicht merken.
Ich höre dir, ich fühl's ja. So gerade, weil ich bin letztes Jahr ins Penthouse gezogen, so mein absoluter Traum, und ich weiß nicht warum, aber in diesem scheiß Ding waren, keine Ahnung, 30 Lichter oben an der Decke, ja, haben die neu eingebaut. Ja. Und ich schwöre dir, in jedem Raum waren 6 Lichtschalter. Und manche waren dann auch für diese scheiß Jalousien da, dass du die hochmachen kannst. Und ich häng da immer hing ich davor, tick, tick, auf einmal gingen Jalousien hoch, so, obwohl ich Lichter machen wollte, weißt du? Und ich denke so, scheiße, Alter. Dann habe ich mir gedacht, ja. Ich habe keinen Bock, mir das zu merken, das ist mir zu blöd. Ich hole mir Philips Hue, habe alles intelligent eingerichtet hier, also ne, diese intelligenten Systeme da. Jetzt gehe ich da einfach hin, habe so Bewegungsmelder und fertig. Muss mich nicht mehr drum kümmern. Also man muss sich auch aktiv mit Themen nicht beschäftigen, die einfach sinnfrei sind.
Ja, wirklich. Wir haben auch so drei verschiedene Mülleimer an unterschiedlichen Stellen, wo bestimmte Materialien rein müssen.
Und du so Mülltrennung, scheißegal.
Nee, und ich muss teilweise, ich wohne jetzt da seit fast 2 Jahren und ich muss immer mal wieder reinschauen, ist das jetzt hier Plastik oder war der
dazu? Ja, gut.
Weil es mich auch nicht juckt, ja.
Das bringt mich noch zum nächsten Punkt, und zwar dieses aktiv nicht beschäftigen hat auch was damit zu tun, und zwar die extreme Resilienz und die Stärke, die du ausstrahlst, was dich aber manchmal auch dazu verleitet, dass du zu lange durchhältst, obwohl du es nicht mehr musst, weil du dir nicht eingestehst, dass der Tank vielleicht schon nicht leer ist, das würdest du dir niemals zugestehen, aber dass es auf jeden Fall schon an der Grenze ist. Kennst du das von dir?
Definitiv, ja.
Super. So, das sind auf jeden Fall so die wesentlichen Punkte, die ich jetzt gesehen habe. Ich hätte natürlich jetzt noch gerne ein paar Punkte dazu genannt. Ich will jetzt einfach auf den letzten eingehen, weil im Endeffekt sind das ja Muster, die man tiefenpsychologisch mal ergründen kann, woher sie kommen, warum sie da sind. Das ist ja das, was meine Arbeit so spannend macht oder was ich so spannend daran finde und wo ich so leidenschaftlich dabei bin. Aber das können wir dann in unserem 20-Minuten-Gespräch machen. Ich will, weil ich habe ja auch was gelernt heute hier, ja. War ja sehr wertvoll heute. Direkt umgesetzt, ja. Zum Thema Belastbarkeit und dieses Eingeständnis, da vielleicht noch direkt einen Mehrwert an der Stelle. Und zwar diese massive Resilienz, die genau dazu führt, dass man manchmal über eigene Grenzen geht. Da, du hast eben eingangs vor dem Podcast hast du gesagt, du fährst in den Urlaub, richtig? Nach Bali, 3 Wochen.
Korrekt.
Und das machst du wahrscheinlich auch öfter, ne? Also nicht jetzt nach Bali, also aber zumindest.
Urlaube meinst du?
Nein, so generell in Urlaub fahren, oder?
Ich war 1,5 Jahre auf Weltreise, 2022 und 2023. Mhm. Aber jetzt aktuell oder so die letzten Jährchen war ich eigentlich mit meiner Freundin immer im Sommer einmal 3 Wochen weg. Also letztes Jahr zum Beispiel in Sri Lanka. Zuvor waren wir auf Fuerteventura im Surfcamp und so. Aber das waren dann immer so eine Woche.
Ja. Mhm. Okay, und wann hast du das letzte Mal, also wenn du wirklich, ich meine, wenn du nur einmal im Jahr weg warst, das ist ja schon relativ wenig, ne?
Im Vergleich zu früher, ja.
Aber wahrscheinlich brauchst du auch das Kontrastprogramm, ja, das macht es ja so spannend, dass du wahrscheinlich so oft weg warst, dass du jetzt gesagt hast, boah, jetzt Strukturen, Systeme, Bock. Aber gab es in der Zeit, und da bin ich jetzt gespannt, wie ehrlich du darauf antwortest, wann hast du zuletzt ganz bewusst, ohne Schuldgefühle, ohne Rechtfertigung regeneriert und wirklich aufgeladen?
Würde ich behaupten, jede Woche, weil ich jeden Sonntag nicht im Office bin, ins Gym gehe und danach 2 Stunden in der Regel in der Sauna bin, 3 Saunagänge mache, kalt dusche danach, mich da in den Spa-Bereich reinlege. und Sonntagabend heimkomme, mit Froni was esse und chille. Das ist, ich habe so einen Mindeststandard, ich mache das einmal die Woche, komme was wolle.
Ja.
Und das ist für mich so die Regeneration auf der wöchentlichen Ebene. Und was ich jetzt einbauen will, das habe ich bisher noch nicht umgesetzt. Wir machen ohnehin schon immer bei unserem Team einmal im Quartal ein Quartalsmeeting, wo wir das Quartal auswerten und das neue Quartal planen. Und da nehme ich mir jetzt vor, dass ich 2 Nächte zuvor in ein Wellnesshotel fahre und im Endeffekt diese Analyse schon vorbereite und im Endeffekt so ein bisschen Wellness und dieses Analytische verbinde in einer schönen Umgebung, wo halt keine Calls sind und Tagesgeschäft komplett ruht. Das will ich so auf Quartalsebene machen. Und ansonsten meistens halt ein großer Urlaub im Jahr und noch 1, 2 kleinere.
Ja. Geil. Also gut, dass du es nochmal kurz angesprochen hast. Das wäre nämlich jetzt auch der abschließende Tipp gewesen. Nämlich ein Think Weekend, so nenne ich das, ja. Also wirklich einmal auch tatsächlich im Quartal wegzufahren, ein ganzes Wochenende, 3 Tage im besten Fall, das wirklich immer zu machen, für sich selbst, nur mit sich selbst und mit keinem anderen, auch nicht mit der Frau und so weiter. Buch ihr von mir aus ein anderes Wellness-Hotel, ist auch mal gut, wenn er für sich alleine ist. aber das bringt einen wirklich wieder mehr zu sich selbst und gibt einem die nötige Energie für das nächste Quartal. Deswegen, so, long story short, wir haben ein bisschen überzogen, hat aber wieder mega Spaß gemacht. Du, war einfach geil. War ein cooler Mehrwert, wenn ihr den dritten Teil haben wollt. Wenn wir eine Serie draus machen wollen.
Mit dem Podcast-Host.
wenn wir eine Serie draus machen sollen, dann überlegt euch gerne was, schreibt uns auf LinkedIn. Wo findet man dich, Sebastian?
Ja, Sebastian Auer auf LinkedIn oder www.verkaufenmitwerten.de Webseite oder Sebastian Auer auch auf Instagram, YouTube, überall ist mein Name der gleiche.
Name ist Programm.
Name ist Programm, yes.
In diesem Sinne, danke nochmal und wenn ihr Bock habt, eure Blockaden zu lösen, euren Dysttyp loszuwerden, da einfach schneller in die Umsetzung zu kommen, leichter umzusetzen, dann geht auf umsetzer.de. Ansonsten schreibt uns gerne, geiler Mehrwert heute. Vielen, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Du willst effektiver die richtigen Dinge umsetzen? Mehr Freiheit und maximale Lebensqualität? Dann vereinbare deine Dysstypenanalyse mit Bastian Schmitz persönlich. Wir analysieren gemeinsam, welche unsichtbaren Dysstypen dein Wachstum blockieren, wo dein Business PS verschenkt und wie du mit der Umsetzer-DNA maximale Performance erreichst. Hier bekommst du die Strategie, die dich uneinholbar macht. Nutze das Kontaktformular unter www.umsetzer.de. Triff die Entscheidung, die dich zum Umsetzer macht. Jetzt!